Mitten Russlands und der Ukraine begonnen. Ort des Treffens ist die türkische Stadt Istanbul. Von dort berichtet Benjamin Weber.
Nach der Eröffnung der Gespräche durch den türkischen Verteidigungsminister Fidan verhandeln die Delegationen aus der Ukraine und Russland in Istanbul über eine Waffenruhe. Ihre Positionen liegen dabei weit auseinander. Die Ukraine fordert eine bedingungslose Waffenruhe für mindestens 30 Tage. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Friedensgespräche zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Für die russische Seite ist eine Waffenruhe nur dann denkbar, wenn damit ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine verbunden wäre. Angeführt werden die Delegationen vom ukrainischen Verteidigungsminister Umerov sowie dem russischen Präsidentenberater Medinsky. Es ist ihr zweites Aufeinandertreffen binnen gut zwei Wochen.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham ruft dazu auf, mit Nawrocki pragmatisch umzugehen. Das sei auch mit dem derzeitigen Präsidenten Duda gelungen, sagte Abraham, Radio 1 vom RBB.
Was klar ist, dass die Tonalität etwas unharmonischer werden könnte. Die Hauptkoordinaten bleiben aber auch für einen Präsidenten Nawrocki klar. Polen wird fest in der Europäischen Union verankert bleiben, wird sich auf die NATO konzentrieren und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits der Rhetorik, die jetzt im Wahlkampf zu hören war.
Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Knut Abraham, CDU. Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Außerdem wurde unter anderem vereinbart, dass sich die Pflegezulage auf bis zu 350 Euro im Monat erhöht und auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet wird. In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem in Seenland oder Spree. Im rbb24-Inforadio hat die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg Rosig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Bundestagspräsidentin Klöckner kritisiert, dass sich Regierungsmitglieder zu selten bei Parlamentssitzungen sehen lassen. In einem Brief an die Bundesregierung schlägt sie vor, dass mindestens zwei Minister oder Ministerinnen immer an den Sitzungen teilnehmen. Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung sei jedoch wichtig, dass Regierungsvertreter ständig anwesend sind. Sie spreche hier für das Bundestagspräsidium und auch die Fraktionen, erklärte Klöckner. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Die grüne Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert ein Jahr. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung bereitet die Sitzungen vor und leitet sie. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal Sonne, mal dichte Wolken, stellenweise Schauer und einzelne Gewitter. Dazu wird ein böiger Westwind. Aktuell in Berlin-Buch 18 Grad, in Steglitz 19, in Küritz 17 Grad und in Lübben im Spreewald 21 Grad. Morgen dann ein freundlicher, meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken. Die Zeit 13:05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Imke Griebsch.
Schön, dass Sie zuhören. Mit Klaviermusik von Erik Satie beginnen wir die letzte Stunde der Sendung. Aus den 6 Gnossiennes von Erik Satie haben wir die Nummer 5 gehört in einer Aufnahme aus dem Jahr 1985 mit dem Pianisten Aldo Ciccolini. Der Engländer Trevor Pinnock galt lange Zeit als Spezialist für Barockmusik. Und das ist er ja auch, aber nach über 30 Jahren hat er die Leitung des von ihm gegründeten Ensembles The English Concert aufgegeben. Ein Ensemble, das auf historischen Instrumenten musiziert. Ja, und dann hat Trevor Pinnock immer mehr auch moderne Orchester dirigiert und klassisch-romantisches Repertoire aufgeführt. Auch beim Deutschen Symphonieorchester Berlin war er mehrmals zu Gast. Sein Debütkonzert im April 2004 haben wir aufgenommen. Und da standen Werke von Mozart, Schumann und Brahms auf dem Programm. Wir hören aus dieser Radio 3-Aufnahme jetzt die Haydn-Variationen von Johannes Brahms mit Trevor Pinnock und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin.
Thank you.
Das Deutsche Symphonieorchester Berlin hat hier unter der Leitung von Trevor Pinnock die sogenannten Haydn-Variationen für Orchester von Johannes Brahms gespielt in einer Radio-3-Aufnahme aus der Philharmonie Berlin. Ja, sie nennen sich zwar Haydn-Variationen, aber ob das Thema tatsächlich von Joseph Haydn stammt, das ist nicht so ganz klar. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich stammt es von einem anderen Komponisten und das ist der Chorals Sankt Antoni, der hier verwendet wird.
Radio 3 Lesung.
Und in der geht es heute weiter mit der 16. von 32 Folgen aus dem Roman Der Stechlin von Theodor Fontane. Die Wahl ist gelaufen in Rheinsberg-Wutz. Dubslav von Stechlin hatte sich als Kandidat der Konservativen für den Reichstag aufstellen lassen. Er war krachend gescheitert. Den Sieg haben die Sozialdemokraten errungen. Nachdem das Ergebnis feststeht, versammeln sich die Herren der Grafschaft im Prinzregenten am Rheinsberger Triangelplatz. Trotz der Niederlage will keiner von ihnen aufs Essen verzichten. Es liest Hans Pätsch.
Um 6:30, Lichter und Kronleuchter brannten bereits, war man unter den Klängen des Tannhäusermarsches die hier und da schon ausgelaufene Treppe hinaufgestiegen. Unmittelbar vorher hatte noch ein Schwanken wegen des Präsidiums bei Tafel stattgefunden. Einige waren für Dubslav gewesen, weil man sich von ihm etwas Anregendes versprach, auch speziell mit Rücksicht auf die Situation. Aber die Majorität hatte doch schließlich Dubslavs Vorsitz als ganz undenkbar abgelehnt, da der edle Herr von Altenfriesack trotz seiner hohen Jahre mit zur Wahl gekommen war. Der edle Herr von Altenfriesack, so hieß es, sei doch nun mal und von einem gewissen Standpunkt aus auch mit Fug und Recht der Stolz der Grafschaft, überhaupt ein Unikum. Und ob er nun sprechen könne oder nicht, das sei, wo sich um eine Prinzipienfrage handle, durchaus gleichgültig. Überhaupt die ganze Geschichte mit dem Sprechen können sei ein moderner Unsinn. Die einfache Tatsache, dass der Alte von Altenfriesack da säße, sei viel, viel wichtiger als eine Rede. Und sein großes Präbendenkreuz ziere nicht bloß ihn, sondern den ganzen Tisch. Einige sprechen freilich immer von seinem Götzengesicht und seiner Hässlichkeit, aber auch das schade nichts. Heutzutage, wo die meisten Menschen einen Friseurkopf hätten, sei es eine ordentliche Erquickung, einem Gesicht zu begegnen, das in seiner Eigenart eigentlich gar nicht unterzubringen sei. Dieser von dem alten Zühlen trotz seiner Vorliebe für Dubslav eindringlich gehaltenen Rede war allgemein zugestimmt worden und Baron Beetz hatte den götzenhaften alten Friesacker an seinen Ehrenplatz geführt. Natürlich gab es auch Schandmäuler. An ihrer Spitze stand Molchow, der dem neben ihm sitzenden Katzler zuflüsterte: »Wahres Glück, Katzler, dass der Alte drüben die große Blumenvase vor sich hat. Sonst bei Vaux en Tortue, vorausgesetzt, dass sowas Feines überhaupt in Sicht steht, würde ich der Sache nicht gewachsen sein.« Und nun schwieg der von einem Thormeyerschen Unterlehrer gespielte Tannhäusermarsch, und als eine bestimmte Zeit danach der Moment für den ersten Toast da war, erhob sich Baron Beetz und sagte: »Meine Herren, unser edler Herr von Altenfriesack ist von der Pflicht und dem Wunsch erfüllt, den Toast auf seine Majestät, den Kaiser und König, auszubringen.« Und während der Alte das Gesagte bestätigend mit seinem Glase grüßte, setzte der in seiner Alter-Ego-Rolle verbleibende Baron Beetz hinzu: »Seine Majestät, der Kaiser und König, lebe hoch!« Der alten Friesacker gab auch hierzu durch Nicken seine Zustimmung, und während der junge Lehrer abermals auf den von einer Rheinsberger Schlossauktion entstandenen alten Flügel zueilte, stimmte man an der ganzen Tafel hin das »Heil dir im Siegerkranz« an, dessen erster Vers stehend gesungen wurde. Das Offizielle war hierdurch erledigt, und eine gewisse Fidelitas, an der es übrigens von Anfang an nicht gefehlt hatte, konnte jetzt nachhaltiger in ihr Recht treten. Allerdings war noch immer ein wichtiger und zugleich schwieriger Toast in Sicht, der sich mit Dubslav und dem unglücklichen Wahlausgang zu beschäftigen hatte. Wer sollte den ausbringen? Man hing dieser Frage mit einiger Sorge nach und war eigentlich froh, als es mit einem Male hieß, Gundermann werde sprechen. Zwar wusste jeder, dass der Siebenmühlener nicht ernsthaft zu nehmen sei, ja, dass Sonderbarkeiten und vielleicht sogar Scheiterungen in Sicht stünden. Aber man tröstete sich, je mehr er scheitere, desto besser. Die meisten waren bereits in erheblicher Aufregung, also sehr unkritisch. Eine kleine Weile verging noch, dann bat Baron Beetz, dem die Rolle des Festordners zugefallen war, für Herrn von Gundermann auf Siebenmühlen ums Wort. Einige sprachen ungeniert weiter. »Ruhe, Ruhe«, riefen andere dazwischen, und als Baron Beetz noch einmal an das Glas geklopft und nun auch seinerseits um Ruhe bittend eine leidliche Stille hergestellt hatte, trat Gundermann hinter seinen Stuhl und begann, während er mit affektierter Nonchalance seine linke in die Hosentasche steckte. »Meine Herren, als ich vor so und so vielen Jahren in Berlin studierte, nanu, als ich vor Jahren in Berlin studierte, war da mal eine Hinrichtung. Alle Wetter, der setzt gut ein. War da mal eine Hinrichtung, weil eine dicke Klempner-Madame, nachdem sie sich in ihren Lehrburschen verliebt, ihren Mann, einen würdigen Klempnermeister, vergiftet hatte. Und der Bengel war erst 17. Ja, meine Herren, so viel muss ich sagen. Es kamen damals auch schon dolle Geschichten vor. Und ich, weil ich den Gefängnisdirektor kannte, ich hatte Zutritt zu der Hinrichtung. Und um mich rum standen lauter Assessoren und Referendare, ganz junge Herren, die meisten mit einem Kneifer. Kneifer gab's damals auch schon. Und nun kam die Witwe, wenn man sie so nennen darf, und sah soweit ganz behäbig und beinahe füllig aus, weil sie, was damals viel besprochen wurde, einen Kropf hatte, weshalb auch der Block ganz besonders hatte hergerichtet werden müssen, sozusagen mit einem Ausschnitt. Mit einem Ausschnitt. Gut, guter Mann. Und als sie nun, ich meine die Delinquentin, all die jungen Referendare sah, wobei ihr wohl ihr Lehrling einfallen mochte, keine Verspottung unserer Referendare, wobei ihr vielleicht ihr Lehrling einfallen mochte, da trat sie ganz nah an den Schafottrand heran und nickte uns zu. Ich sage uns, weil sie mich auch ansah. Und sagte, ja, meine jungen Herren, das kommt davon. Und sehen Sie, meine Herren, dieses Wort, wenn auch von einer Delinquentin herrührend, bin ich seitdem nicht wieder losgeworden. Und wenn ich sowas erlebe wie heute, dann muss einem solch Wort auch immer wieder in Erinnerung kommen. Und ich sage dann auch, ganz wie die Alte damals sagte, ja, meine Herren, das kommt davon. Und wovon kommt es? Von den Sozialdemokraten. Und wovon kommen die Sozialdemokraten? Vom Fortschritt, alte Geschichte, kennen wir, was Neues? Es gibt da nichts Neues. Ich kann nur bestätigen, vom Fortschritt kommt es. Und wovon kommt der? Davon, dass wir die Abstimmungsmaschine haben und das große Haus mit den 4 Ecktürmen. Und wenn es meinetwegen ohne das große Haus nicht geht, weil das Geld für den Staat am Ende bewilligt werden muss und ohne Geld, meine Herren, geht es nicht. Zustimmung ohne Geld hört die Gemütlichkeit auf. Nun denn, wenn es also sein muss, was ich zugebe, was sollen wir auch unter derlei gern gemachten Zugeständnissen anfangen mit einem Wahlrecht, wo Herr von Stechlin gewählt werden soll und wo sein Kutscher Martin, der ihn zur Wahl gefahren, tatsächlich gewählt wird oder wenigstens gewählt werden kann. Und der Kutscher Martin, unseres Herrn von Stechlin, ist mir immer noch lieber als dieser Torgelow. Und all das nennt sich Freiheit. Ich nenne es Unsinn. Und viele tun desgleichen. Ich denke mir aber, gerade diese Wahl, in einem Kreise, drin das alte Preußen noch lebt, gerade diese Wahl wird dazu beitragen, die Augen oben helle zu machen. Ich sage nicht, welche Augen. Schluss, Schluss! Ich komme zum Schluss. Es hieß anno 70, dass sich die Franzosen als die glorreich Besiegten bezeichnet hätten. Ein stolzes und nachahmenswertes Wort, auch für uns, meine Herren. Und wie wir, ohne uns was zu vergeben, diesen Sekt aus Frankreich nehmen, so dürfen wir, glaube ich, auch das eben zitierte stolze Klagewort aus Frankreich herübernehmen. Wir sind besiegt, aber wir sind glorreich Besiegte. Wir haben eine Revanche, die nehmen wir. Und bis dahin, in alle Wege, Herr von Stechlin auf Schloss Stechlin. Er lebe hoch. Alles erhob sich und stieß mit Dubslav an. Einige freilich lachten. Und von Molchow, als er einen neuen Weinkübel heranbestellte, sagte zu dem neben ihm sitzenden Katzler: Weiß der Himmel, dieser Gundermann ist und bleibt ein Esel. Was sollen wir mit solchen Leuten? Erst beschreibt er uns die Frau mit einem Kropf und dann will er das große Haus abschaffen. Ungeheure Dämelei. Wenn wir das große Haus nicht mehr haben, haben wir gar nichts. Das ist noch unsere Rettung und die meiner einzige Stelle, wo wir den Mund, ich sage Mund, einigermaßen auftun und was durchsetzen können. Wir müssen mit dem Zentrum paktieren, dann sind wir egal raus. Und nun kommt dieser Gundermann und will uns auch das noch nehmen. Es ist doch eine Wahrheit, dass sich die Parteien und die Stände jedes Mal selbst ruinieren. Das heißt, von Ständen kann hier eigentlich nicht die Rede sein, denn dieser Gundermann gehört nicht mit dazu. Seine Mutter war eine Hebamme in Wrezen. Darum drängt er sich auch immer vor. Bald nach Gundermanns Rede, die schon eine Art Nachspiel gewesen war, flüsterte Baron Beetz dem alten Friesacker zu, dass es Zeit sei, die Tafel aufzuheben. Der Alte wollte jedoch noch nicht recht, denn wenn er mal saß, dann saß er. Aber als gleich danach mehrere Stühle gerückt wurden, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich anzuschließen und unter den Klängen des Hohen Friedbergers, der Prager, darin es heißt Schwerin fällt, wäre mit Rücksicht auf die Gesamtsituation vielleicht passlicher gewesen, kehrte man in die Parterre-Räume zurück, wo die Majorität dem Café zusprechen wollte, während eine kleine Gruppe von Allertapfersten in die Straße hinaustrat, um da, unter den Bäumen des Triangelplatzes, sich bei Sekt und Cognac des weiteren Bene zu tun. Obenan saß von Molchow, neben ihm von Kratz und Van Berenboom. Molchow gegenüber Direktor Thormeyer und der bis dahin mit der Festmusik betraute Lehrer, der bei solchen Gelegenheiten überhaupt Thormeyers Adlatus war. Sonderbarerweise hatte sich auch Katzler hier niedergelassen. Er sehnte sich wohl nach Eindrücken, die jenseits aller Pflicht lagen. Und neben ihm, was beinahe noch mehr überraschen konnte, saß von der Nonne. Molchow und Thormeyer führten das Wort. Von Wahl und Politik, nur über Gundermann fiel gelegentlich eine spöttische Bemerkung, war längst keine Rede mehr. Stattdessen befleißigte man sich, die neuesten Klatschgeschichten aus der Grafschaft heranzuziehen. »Ist es denn wahr«, sagte Kratz, »dass die schöne Lilli nun doch ihren Vetter heiraten wird, oder richtiger, der Vetter die schöne Lilli?« »Vetter«, fragte Berenboom. »Ach, Berenboom, Sie wissen auch gar nichts. Sie sitzen immer noch zwischen Ihren Delfter Kacheln und waren doch schon eine ganze Weile hier, als die Lilli-Geschichte spielte.« Berenboom ließ sich's gesagt sein und begrub jede weitere Frage, was er, ohne sich zu schädigen, auch ganz gut konnte, da kein Zweifel war, dass der, der das Lilli-Thema heraufbeschworen, über kurz oder lang ohnehin alles klarlegen würde. Das geschah denn auch. »Tja, diese verdammten Kerle«, fuhr von Kratz fort, »diese Lehrer, entschuldigen Sie, Lukas, aber Sie sind ja beim Gymnasium, da liegt das alles anders. Und der, der hier eine Rolle spielt, war ja natürlich bloß ein Hauslehrer. Hauslehrer bei Lillis jüngstem Bruder.« Und eines Tages waren beide weg, der Kandidat und Lilli, selbstverständlich nach England. Es kann einer noch so dumm sein, aber von Gretna Green hat er doch mal gehört oder gelesen. Und da wollten sie dann auch beide hin und sind auch. Aber ich glaube, der Gretna Greensche darf nicht mehr trauen. Und so nahmen sie den Lodgings in London, ganz ohne Trauung. Es ging auch so, bis ihnen das kleine Geld ausging. Ja, das kennt man. Und da kamen sie denn also wieder. Das heißt, Lilli kam wieder. Und sie war auch schon vorher mit dem Vetter so gut wie verlobt gewesen. Und der sprang nur ab? Nicht so ganz oder eigentlich gar nicht. Denn Lilli ist sehr hübsch und nebenher auch noch sehr reich. Und da soll denn der Vetter gesagt haben, er liebe sie so sehr. Und wo man liebe, da verzeihe man auch. Und er halte auch eine Entsühnung für durchaus möglich. Ja, er soll dabei von Purgatorium gesprochen haben. Missfällt mir, klingt schlecht, sagte Molchow. Aber was er vorher gesagt, Entsühnung, Das ist ein schönes Wort und eine schöne Sache. Nur das Wie, ach, man weiß immer so wenig von diesen Dingen, will mir nicht recht einleuchten. Als Christ weiß ich natürlich, so schlimm steht's am Ende auch nicht mit einem, als Christ weiß ich, dass es eine Sühne gibt, aber in solchem Falle? Thormeyer, was meinen Sie, was sagen Sie dazu? Sie sind ein Mann von Fach und haben alle Kirchenväter gelesen und noch ein paar mehr. Thormeyer verklärte sich, das war so recht ein Thema nach seinem Geschmack. Seine Augen wurden größer und sein glattes Gesicht noch glatter. Ja, sagte er, während er sich über den Tisch zu Molchow vorbeugte, sowas gibt es. Und es ist ein Glück, dass es sowas gibt, denn die arme Menschheit braucht es. Das Wort Purgatorium will ich vermeiden, einmal, weil sich mein protestantisches Gewissen dagegen sträubt und dann auch wegen des Anklangs. Aber es gibt eine Purifikation. Und das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt. Reinheitswiederherstellung. Ein etwas schwerfälliges Wort. Indessen die Sache, drum sich's hier handelt, gibt's doch gut wieder. Sie begegnen diesem Hange nach Restitution überall und namentlich im Orient, aus dem doch unsere ganze Kultur stammt, finden Sie diese Lehre, dieses Dogma, diese Tatsache. Ja, ist es eine Tatsache? Schwer zu sagen, aber es wird als Tatsache genommen. Und das ist ebenso gut. Blut sühnt. Blut sühnt, wiederholte Molchow gewiss. Daher haben wir ja auch unsere Duellinstitution. Aber wo wollen Sie hier die Blutsühne hernehmen? In diesem Spezialfalle ganz undurchführbar. Der Hauslehrer ist drüben in England geblieben, wenn er nicht gar nach Amerika gegangen ist. Und wenn er auch wiederkäme, er ist nicht satisfaktionsfähig. Wäre er Reserveoffizier, so hätte ich das längst erfahren. Ja, Herr von Molchow, das ist die hiesige Anschauung. Etwas primitiv, naturwüchsig, das sogenannte Blutracheprinzip. Aber es braucht nicht immer das Blut des Übeltäters selbst zu sein. Bei den Orientalen, Orientalen, ja, dolle Gesellschaft. Nun, denn meinetwegen bei fast allen Völkern des Ostens sühnt Blut überhaupt. Ja, mehr nach orientalischer Anschauung, ich kann das Wort nicht vermeiden, Herr von Molchow, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, nach orientalischer Anschauung stellt Blut die Unschuld als solche wieder her. Na, hören Sie, Rektor, ja, es ist so, meine Herren. Und ich darf sagen, es zählt das zu dem Feinsten und Tiefsinnigsten, was es gibt. Und ich habe da auch neulich erst eine Geschichte gelesen, die das alles nicht bloß so obenhin bestätigt, sondern beinahe großartig bestätigt. Und dazu noch aus Siam. Aus Siam? Ja, aus Siam. Und ich würde Sie damit behelligen, wenn die Sache nicht ein bisschen zu lang wäre. Die Herren vom Lande werden so leicht ungeduldig, und ich wundere mich oft, dass sie die Predigt bis zu Ende mit anhören. Daneben ist freilich meine Geschichte aus Siam. Erzählen, Direktorchen, erzählen! Nun denn, auf Ihre Gefahr. Freilich auch auf meine. Da war also, und das ist noch gar nicht lange her, ein König von Siam. Die Siamesen haben nämlich auch Könige. Nun natürlich, so tief stehen sie doch nicht. Also, da war ein König von Siam, und dieser König hatte eine Tochter. Klingt ja wie aus dem Märchen. Ist doch, meine Herren. Eine Tochter, eine richtige Prinzessin. Und ein Nachbarfürst, aber von geringerem Stande, so dass man doch auch hier wieder an den Kandidaten erinnert wird. Dieser Nachbarfürst raubte die Prinzessin und nahm sie mit in seine Heimat und seinen Harem, trotz allen Sträubens. Na, na, so wenigstens wird berichtet. Aber der König von Siam war nicht der Mann, sowas ruhig einzustecken. Er unternahm vielmehr einen heiligen Krieg gegen den Nachbarfürsten, schlug ihn und führte die Prinzessin im Triumphe wieder zurück. Und alles Volk war wie von Sieg und Glück berauscht. Aber die Prinzessin selbst war schwermütig. Kann ich mir denken, wollte wieder weg. Nein, ihr Herrn, wollte nicht zurück. Denn es war eine sehr feine Dame, die gelitten hatte. Ja, aber wie? Die gelitten hatte. Und fortan nur dem einen Gedanken der Entsühnung lebte. Dem Gedanken, wie das Unheilige, das Berührtsein, wieder von ihr genommen werden könne. Geht nicht, berührt es berührt, mitnichten, Herr von Molchow. Die hohe Priesterschaft wurde herangezogen und hielt, wie man hier vielleicht sagen würde, einen Synod, in dem man sich mit der Frage der Entsühnung, oder was dasselbe sagen will, mit der Frage der Wiederherstellung der Virginität beschäftigte. Man kam überein, oder fand es auch vielleicht in alten Büchern, dass sie in Blut gebadet werden müsse. Und zu diesem Behufe wurde sie bald danach in eine Tempelhalle geführt, darin zwei mächtige Wannen standen. Eine von rotem Porphyr und eine von weißem Marmor. Und zwischen diesen Wannen auf einer Art Treppe stand die Prinzessin selbst. Und nun wurden drei weiße Büffel in die Tempelhalle gebracht und der hohe Priester trennte mit einem Schnitt jedem der drei das Haupt vom Rumpf und ließ das Blut in die daneben stehende Porphyrwanne fließen. Und jetzt war das Bad bereitet und die Prinzessin, nachdem siamesische Jungfrauen sie entkleidet hatten, stieg in das Büffelblut hinab und der hohe Priester nahm ein heiliges Gefäß und schöpfte damit und goss es aus über die Prinzessin. Eine starke Geschichte. Bei Tisch hätte ich mehrere Gänge passieren lassen. Ich finde das entschieden zu viel. Ich nicht, sagte der alte Zühlen, der sich inzwischen eingefunden und seit ein paar Minuten mit zugehört hatte. Was heißt zu viel oder zu stark? Stark ist es, so viel gebe ich zu, aber nicht zu stark. Dass es stark ist, das ist ja eben der Witz von der Sache. Wenn die Prinzessin bloß einen Leberfleck gehabt hätte, so fände ich es ohne weiteres zu stark. Es muss immer ein richtiges Verhältnis da sein zwischen Mittel und Zweck. Ein Leberfleck ist gar nichts. Aber bedenken Sie, eine richtige Prinzessin als Sklavin in einem Harem, da muss denn doch ganz anders vorgegangen werden. Wir reden jetzt so viel von großen Mitteln. Ja, meine Herren, auch hier war nur mit großen Mitteln was auszurichten. Igni et ferro, bestätigte der Rektor. Und, fuhr der alte Zühlen fort, so viel wird jedem einleuchten, um den Teufel auszutreiben, als den ich diesen Nachbarfürsten und seine Tat durchaus ansehe, dazu musste was Besonderes geschehen, etwas Beelzebubartiges. Und das war eben das Blut dieser drei Büffel. Ich find's nicht zu viel. Thormeyer hob sein Glas, um mit dem alten Zühlen anzustoßen. Es ist genau so, wie Herr von Zühlen sagt. Und zuletzt geschah denn auch glücklicherweise das, was unsere mehr auf Schönheit gerichteten Wünsche, denn wir leben nun mal in einer Welt der Schönheit, zufriedenstellen konnte. Direkt aus der Porphyrwanne stieg die Prinzessin in die Marmorwanne, drin alle Wohlgerüche Arabiens ihre Heimstätte hatten. Und alle Priester traten mit ihren Schöpfkellen aufs Neue heran und in Kaskaden ergoss es sich über die Prinzessin. Und man sah ordentlich, wie die Schwermut von ihr abfiel und wie all das wieder aufblühte, was ihr der räuberische Nachbarfürst genommen. Und zuletzt schlugen die Dienerinnen ihre Herrin in schneeweiße Gewänder und führten sie bis an ein Lager und fächelten sie hier mit Pfauenwedeln, bis sie den Kopf still neigte und entschlief. Und ist nichts zurückgeblieben und ist später die Gattin des Königs von Annam geworden. Er soll allerdings sehr aufgeklärt gewesen sein, weil Frankreich schon seit einiger Zeit in seinem Lande herrschte. Hoffen wir, dass Lillis Vetter auch ein Einsehen hat. Er wird. Darauf stieß man an und alles brach auf. Die Wagen waren bereits vorgefahren und standen in langer Reihe zwischen dem Prinzregenten und dem Triangelplatz. Auch der Stechliner-Wagen hielt schon. Und Martin, um sich die Zeit zu vertreiben, knipste mit der Peitsche. Dubslav suchte nach seinem Pastor und begann schon ungeduldig zu werden, als Lorenzen endlich an ihn herantrat und um Entschuldigung bat, dass er habe warten lassen, aber der Oberförster sei schuld. Der habe ihn in ein Gespräch verwickelt, das auch noch nicht beendet sei, weshalb er vorhabe, die Rückfahrt mit Katzler gemeinschaftlich zu machen. Dubslav lachte. Na dann, mit Gott. Aber lassen Sie sich nicht zu viel erzählen. Ermintrud wird wohl die Hauptrolle spielen. Oder noch wahrscheinlicher der neu zu findende Name, werde wohl recht behalten. Und nun vorwärts, Martin. Damit ging es über das holprige Pflaster fort. In der Stadt war schon alles still. Aber draußen auf der Landstraße kam man an großen und kleinen Trupps von Häuslern, Teerschwelern und Glashüttenleuten vorüber, die sich einen guten Tag gemacht hatten und nun singend und johlend nach Hause zogen. Auch Frauensvolk war dazwischen und gab allem einen Beigeschmack. So trabte Dubslav auf den als halber Weg geltenden Nemitzsee zu. Nicht weit davon befand sich ein Kohlenmeiler, Dietrichsofen. Und als Martin jetzt um die nach Süden vorgeschobene Seespitze herumbiegen wollte, sah er, dass wer am Wege lag, den Oberkörper unter Gras und Binsen versteckt, aber die Füße quer über das Fahrgeleise. Martin hielt an. »Ja, Herr, da liegt wer. Ich glaub's ist der alte Tuxen.« »Tuxen? Der alte Söffel von Dietrichsofen?« »Ja, gnädiger Herr, ich will mal sehen, was mit ihm ist.« Und damit gab er die Leinen an Dubslav und stieg ab und rüttelte und schüttelte den am Wege liegenden. »Aber Tuxen, was magst du denn hier? Wenn kein Mondschein wär, wärst du nur all kaputt.« »Jojo«, sagte der Alte, aber man sah, dass er ohne rechte Besinnung war. Und nun stieg Dubslav auch ab, um den ganz Unbehilflichen mit Martin gemeinschaftlich auf den Rücksitz zu legen. Und bei dieser Prozedur kam der Trunkene einigermaßen wieder zu sich und sagte, »Nee, nee, Martin, nicht dor. Pack mir lieber Fern upen Bock.« Und wirklich, sie hoben ihn da hinauf, und da saß er nun auch ganz still und sagte nichts. Denn er schämte sich vor dem gnädigen Herrn. Endlich aber nahm dieser wieder das Wort und sagte, »Nun sage mal, Tuxen, kannst du denn von dem Branntwein nicht lassen? Lies dich da hin, ist ja schon Nachtfrost. Noch eine Stunde, da warst du tot. Waren sie denn alle so?« »Mehrstendels.« »Und da habt ihr denn für den Katzenstein gestimmt?« »Nee, gnädiger Herr, für Katzenstein nicht.« Und dann schwieg er wieder, während er vorn auf dem Bock unsicher hin und her schwankte. »Na nun mal raus mit der Sprache, du weißt ja, ich reiß keinem den Kopf, aber ist ja auch alles egal. Also, für Katzenstein nicht. Na, für wen denn?« »Für Torgelow.« Dubslav lachte. »Für Torgelow, den euch die Berliner hergeschickt haben. Hat er denn schon was für euch getan?« »Nee, noch nicht.« »Na, warum denn?« »Jo, sie sagen, jo, Herr will was für uns tun. Und ist so sehr für der armen Lüt. Und den kriegen wir jo ein Stück Tüffelland. Und sie sagen auch, he ist klüger als die anderen sind.« »Wird wohl. Aber er ist doch noch lange nicht so klug, wie ihr dumm seid. Habt ihr denn schon gehungert?« »Nee, dat grad nicht. Na, das kann auch noch kommen. Ach, na ja, ja, dat wird ja wohl nicht.« »Na, wer weiß, Tuxen. Aber hier ist Dietrichsofen. Nun steigt ab und seht euch vor, dass ihr nicht fallt, wenn die Pferde anrucken. Und hier habt ihr was. Aber nicht mehr für heute. Für heute habt ihr genug. Und nun macht, dass ihr zu Bett kommt und träumt von Tüffelland.«
Hans Pätsch hat die 16. von 32 Folgen des Romans Der Stechlin von Theodor Fontane gelesen. Heute Abend 23.03 Uhr wird diese Folge noch einmal gesendet und die komplette Lesung finden Sie schon jetzt auf radio3.de und auch in der ARD Audiothek. Damit geht Klassik bis 2 so langsam zu Ende. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit meinem Kollegen Bernhard Schrammeck und der ist schon bei mir im Studio. Hallo, ja. Bernhard.
Hallo.
Was präsentierst du denn heute Schönes in deiner Sendung Meine Musik?
Ja, also ich feiere schon mal ein bisschen Pfingsten vor, weil ja nächsten Montag diese Sendung leider ausfällt. Ja, Feiertag, und da dachte ich mir, so viele schöne Pfingstmusik, da bringe ich heute schon mal ein bisschen was im Voraus. Und dann möchte ich auch eine neue CD vorstellen, die hat nichts mit Pfingsten zu tun, ist aber trotzdem sehr schön. Da geht es um Musik der Renaissance, also auch mit interessanten Instrumenten, die da mitspielen. Sehr, sehr interessante Mischung. Und
nenn doch mal so ein Instrument.
Ja, zwei Gamben, eine Harfe und Traversflöten. Diese vier Instrumente bilden das Ensemble Astrophil und Stella. Und von denen stelle ich eine neue CD vor. Ich glaube, das wird auch sehr schön.
Hört sich astronomisch auf jeden Fall an.
Ich werde auch sagen, wie es zu diesem Namen kommt.
Und kannst du uns schon verraten, ich sehe hier noch den Namen Johanna Bartz.
Ja, Johanna Bartz ist die Leiterin dieses Ensembles, auch Gründerin, und die Traversflöten spielt. Und mit ihr habe ich gerade letzte Woche ein Gespräch geführt und sie gebeten, auch ein bisschen was zu erzählen über diese CD, weil es, ich würde sagen, ist schon recht komplexe Musik, ist ja oft so in der Renaissance, aber so schön auch dargeboten und es gibt so schöne musikalische Klänge da drin und Kombinationen auch von diesen Instrumenten, dass das sehr schön ist. Und dann muss ich auch leider noch einen Todesfall verkünden. David Cordier, berühmter Countertenor, ist letzte Woche gestorben und dem werde ich hier ein kleines Lebewohl auch noch musikalisch bringen.
Okay, gut. So geht's also weiter. Klassik bis 2 ist jetzt zu Ende. Mein Name ist Imke Griebsch. Ich hoffe, Sie bleiben dran. Und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder von 10 bis 14 Uhr in der Sendung Klassik bis 2. Ich sage für heute Tschüss.
Die Hexen tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate, in jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Am Donnerstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt. 14 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Ukraine und Russland verhandeln heute wieder darüber, wie ein Ende des Krieges eingeleitet werden könnte. Delegationen beider Staaten sind dazu in Istanbul versammelt. Von dort berichtet Uwe Lüb.
Es sind die zweiten direkten Gespräche seit 3 Jahren nach dem Auftakt Mitte Mai, ebenfalls in Istanbul. Die Positionen beider Länder liegen auseinander. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und die Rückführung aller Gefangener und Verschleppter. Russland erwartet vor einem Waffenstillstand den Stopp der Mobilmachung in der Ukraine und das Ende westlicher Waffenlieferungen. Bei ihrem letzten Gespräch haben die Delegationen beider Länder einen Austausch Gefangener vereinbart. Die Delegationen werden auf russischer Seite wieder von Präsidentenberater Wladimir Medinsky und auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Rustem Umerov angeführt.
Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Geplant seien außerdem neue Munitionsfabriken und bis zu 7000 neue Langstreckenwaffen. Das Königreich könne die Bedrohung, die Russland darstelle, nicht ignorieren, erklärte der Premier. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt verändert habe. Starmer hat sich verpflichtet, die Verteidigungsausgaben bis 2027 von 2,3 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Langfristig strebt er 3% an. Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im rbb24-Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen 2 Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330.